26. Wie schon bei Boschko führten Lang und Tremen Pauls Vernehmung. Lang kam ziemlich hart rüber. Er brüllte, schrie und hatte auch schon mal nach Paul getreten, als der nicht gleich auf seine Frage geantwortet hatte, ob er Probleme habe oder so. Der andere, Tremen, trug Sakko und Brille und war deutlich umgänglicher. Wobei, ganz ohne war der auch nicht. Wie aus dem Nichts zählte und er plötzlich auf, welcher Vergehen Paul sich schuldig gemacht hatte. Und dass man ihn, wenn er die Unwahrheit sagte, fertig machen und in den Knast stecken würde. Paul beeindruckte sie mit seiner unfassbaren Blödheit. Als sein Motiv geklärt war, als sie verstanden hatten, dass er sich hier mit einem Kerl zu tun hatte, der sich um seinen Job brachte, nur weil er seinem großen Ziehbruder Murat imponieren wollte, war die Sache für sie praktisch gegessen. Lang war fassungslos, dass sowas wie der Polizist werden kann. Minutenlang ließ er sich über Pauls IQ aus, der sich seiner Meinung nach auf Sonderschulenniveau bewegen musste. Beide, Tremen ebenso wie Lang, trauten Paul einfach nicht zu, dass er ihnen etwas vorlog. Sogar die Geschichte, er habe sich plötzlich an den Akkordeonspieler erinnert, weil er Boschko mal mit Zigeunern gesehen hat, kauften sie ihm umstandslos ab. Paul hatte auf diese Weise kein Wort von der Abhöraktion sagen müssen. Gegen 2 Uhr nachts waren sie fertig. Paul wollte eben die Einsatzzentrale verlassen, als von Annen ihn auffiehlt. Möller wollte noch kurz mit ihm sprechen. Er führte ihn durch die weitläufige Büroetage, in den trotz fortgeschrittener Stunde noch rege Betriebsamkeit herrschte. Möller stand mit Lang, Tremen und 2 anderen vor einem Pinnwand und feixte. Als Paul zu ihm trat, hob Möller den Arm und ließ ihn auf dessen Schulter fallen. Er sah ihn dabei mit einer Mischung aus Sympathie und medizinischem Interesse an. Die 4 anderen wurden still. »Wie heißt du gleich?« »Paul Braun.« »Paul, so, so. Der Lars würde dich ganz gern mal übers Knie legen.« Müllers Miene blieb völlig unbeteiligt. »Dir mal ein bisschen den Popo versohlen.« Zuerst begann von Ahnen zu kichern, dann stimmten die anderen ein. Müller lachte nicht. Er sah Paul unverwandt an. Las in seinem Gesicht. Paul fühlte sich wie auf einer Jahrmarktspräsentation. Die Pranke, die noch immer auf seiner Schulter ruhte, wurde schwer. Müllers Atem wurde schwer. Es fühlte sich an, als würde dieser schwere, warme Atem auf ihn übergehen und ihn niederdrücken. »Stell dich mal auf die Zehenspitzen«, flüsterte Müller. Und ehe Paul überhaupt denken konnte, drückte er sich vom Boden ab. Um sie herum war es still geworden. »Bist wohl ein Frechchen, was?« Paul wollte zurückweichen, aber Möller hielt ihn fest. Endlich sagte er, »Na los, geh nach Hause.« Paul kaufte sich ein paar Bier, fuhr in seine Wohnung und legte sich aufs Bett. In seinem Kopf drehte sich alles. Er wählte Ninas Nummer, brach ab, versuchte es wieder und hatte doch nie den Mumm, sie tatsächlich anzurufen. Er dachte an die Vernehmung, vor allem aber an die Szene mit Müller und gleich wieder Nina. Nichts war für ihn so bedrohlich wie Ninas Abwesenheit. Nicht mal sein bevorstehender Rauswurf. Er schob The Getaway in den DVD-Player. Das Fenster stand offen. Er hörte Gekreisch aus einer Wohnung im Nachbarhaus. Irgendwann dämmerte er weg. Gegen 9:30 rief Frau Blötzner an und bestellte ihn in die Direktion. »Ich habe schon mit Erkan gesprochen«, sagte Pritz. »Ich weiß, dass du private Probleme hast, aber das tut leider nicht zur Sache.« Dann las er ihm die Aussage vor, die er eben von der Soko bekommen hatte. Als Pritz fertig war, nickte Paul. Alles hatte sich genauso zugetragen. »Erkan haben sie heute früh auch befragt. Die sind ziemlich schnell, Paul. Und es wird eng für dich. Da kommt eine interne Ermittlung auf dich zu. Ich kann dann nichts machen.« »Vielleicht lerne ich dann ja mal die Fechner kennen«, meinte Paul. »Es sollte ein Spaß sein.« Kerstin Fechner war von LKA 3, Dezernat für Amtsdelikte. »Wer vor der Fechner steht, sollte ein 2. Paar Unterhosen dabei haben«, hieß es unter Kollegen. »Genau die wirst du kennenlernen. Sie ist hart, aber fair. Man muss bei ihr mitarbeiten. Du musst offen und ehrlich sein. Wenn du mich fragst, weich keinen Millimeter von deiner Aussage ab. halte ich mit der Beobachtung auf dem Dach zurück. Du kriegst von mir gute Beurteilung. Wenn du Glück hast, wenn die vom BKA nicht deinem Kopf fördern und wenn die Fechner keinen schlechten Tag hat, lässt sich vielleicht was drehen, dass du nur zurückgestuft wirst. Das läuft aber nur über eine akute private Ausnahmesituation, inklusive Auszeit und Therapie und so weiter. Ich glaube, das ist deine einzige Chance. Den Stempel hast du dann zwar für immer weg, aber damit kann man leben. Vielleicht bleibst du auf diese Weise drin. Paul war Beamter auf Widerruf. Erst wenn man die urkundliche Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit entgegengenommen und in einer abschließenden Zeremonie den goldenen Handschlag erhalten hatte, war man auch tatsächlich unkündbar. Das sollte eigentlich Ende des Jahres soweit sein. Was wäre denn, wenn ich von der Beobachtung auf dem Dach erzähle? Egal, was da oben passiert ist. Boschko wurde entlastet. Damit drehst du dir nur selbst einen Strick. Vergiss ihn. Okay, sagte Paul. Die wird auch Erkan befragen, aber der bestätigt ja deine Aussage, zumindest bis zu dem Punkt, als Boschko bei deiner Freundin aufgetaucht ist. Danach hat er wohl nicht mehr mitgemacht, stimmt's? Ja, gut. Wir sind dann fertig. Paul stand auf, Fritz brachte ihn zur Tür und gab ihm einen Klaps auf die Schulter. Was Murat schon davon? Fragte Paul. Fritz lächelte. Davon würde ich mal ausgehen. Paul setzte sich in der McDonald's am Hermannplatz, bis einmal in seinen Royalty S, legte ihn aber gleich in die Pappschachtel zurück und ließ ihn kalt werden. Er schaute auf die Straße, über den Platz, zum U-Bahn-Ausgang, zu den Ständen, dem Biohändler, zu dem Libanesen, der seit Wochen seine Pide zu einmaligen Probierpreis anbot und es trotzdem nicht los wurde. Er beobachtete die Junkies, die sich um eine Bank gruppiert hatten, und dabei fiel ihm ein Mädchen auf. Sie war schlank, auffallend hübsch, mit langen, dunkelblonden Haaren. Paul schätzte sie auf höchstens 20. Sie trug ein türkisfarbenes T-Shirt mit Glitzeraufdruck, eine eng anliegende Jeans und Chucks. Ihre Brüste waren so klein, dass sie sich unter dem Hemd kaum abzeichneten. Ein Typ mit einer Bierpulle in der Hand hielt eine Rede, kraulte ständig an ihren Haaren, zog sie an sich und dabei legte sich ihr Kopf an ihre Schulter. Das wirkte so friedlich, so freundschaftlich, wie auf einem Schuss. Paul biss in den Burger und spülte den Happen, der wie kalte Knete schmeckte, mit Cola herunter. Als er wieder nach draußen sah, war die Kleine verschwunden. Nur ihr älterer Freund war noch da. Er breitete die Arme aus und segelte, die Bierflasche vorne in die Tasche seiner grün-braunen Jeans gesteckt, einmal um den ganzen Platz. Paul machte sich auf den Weg zu Erkan. Der Empfang fiel kühl aus. Erkan humpelte auf sein Kissenlager und löffelte eine Schüssel Joghurt mit Kirschen. Eine Soulplatte lief. Normalerweise hätte Paul darauf gedrängt, diesen Scheiß auszumachen. Er hasste Soul, aber Paul fragte nicht. Er zog einen Stuhl ans Fenster und sah raus auf den Ziegenplatz. Willst du was essen? Paul schüttelte den Kopf. Als der letzte Song verklungen war, sagte Paul leise: Tut mir leid. Erkan stellte die Schüssel beiseite. Heul nicht rum, du Opfer. Paul grinste. Wer ist hier das Opfer? Er zupfte an Erkans Armverband. Hast du dich mit Zigeunern geprügelt oder was? Erkan zählte auf, was der Arzt alles bei ihm festgestellt hatte. Nasenrücken angeknackst, Kapsel im rechten Hüftgelenk gezerrt, Prellung des Jochbeins, kleiner Finger gebrochen, Ringfinger vertaucht. Hör auf, du Angeber. Nächstes Mal schicken wir Bohne vor. Sie frotzelte noch ein bisschen rum. Dann wollte Erkan wissen, was sonst alles passiert war, seit sie sich vor dem Bahnhof getrennt hatten. Im Gegensatz zu Paul war Erkan ziemlich angetan von den Mitarbeitern der Soko, die er heute früh ebenfalls kennengelernt hatte und mit denen er inzwischen per Du war. Die haben gesagt, dass ich mich anstrengen soll, damit ich auch den Sprung zum BKA schaffe. Nicht, dass ich das will. Zu guter Letzt war dann auch noch Müller gekommen und hatte sich vorgestellt. Cooler Typ. Er meinte, dass Murat aus politischen Gründen nach Wiesbaden geschickt wurde, aber dass er noch immer seine Nummer zwei ist. Der Einzige, der ziemlich arrogant rüberkam, war Daniel Richter. Hast du den kennengelernt? Paul schüttelte den Kopf. Ich soll dir von Müller ein Bier ausgeben.
Was?
Hat er gesagt. Du sollst das alles nicht persönlich nehmen, sondern wie ein Kerl, der einen von seinen verdeckten Ermittlern platt gemacht hat. Wenn das Ding vorbei ist, sollst du dich mal bei ihm melden.
Nein, ich schwör's.
Pff, ein fortes Paul. Das ist echt ein Knaller.
Erkan stand auf und hielt Paul die Hand hin, damit er einschlagen konnte.
Paul musste lächeln. Aber bis Murat mit mir spricht, werden noch Jahre vergehen.
Vergiss Murat.
Stell dir vor, du löst den als Nummer 2 ab. Da hätte der aber die Arschkarte gezogen.
Wenn dann Winmüller, dass ich für ihn verdeckt arbeite, sagte Paul mehr zu sich selbst.
Erkan hörte auf zu lachen.
Was hat Pritz gesagt?
Hast du eine Chance drin zu bleiben?
Im Dienst?
Hm?
Muss halt die Psychokarte spielen.
Einen auf behämmert machen?
Genau. Das Ganze auf private Probleme schieben.
Hast du denn welche?
Vielleicht ein paar.
Verzweiflung, Stress mit Freundin, in die Richtung?
So ungefähr. Wenn ich mich an den Bericht halte, wenn ich mich öffne, du weißt schon, wenn ich Einblick in meine Seelenleben gebe.
Oho. Dann werde ich wahrscheinlich drinbleiben.
Ist doch super. Die würden mich zurückstufen. Ich müsste regelmäßig zu Psycho...
Na und? Scheiß drauf.
Paul hatte seine Aussichten gegenüber Erkan sehr optimistisch dargestellt. Aber letztlich war ihm das gerade egal. Was für ihn am meisten zählte, so viel war ihm inzwischen klar geworden, war nicht der Polizeidienst, sondern die Freundschaft zu Erkan und zu...
Ich will nicht ohne Nina sein, sagte Paul fast beiläufig.
Na, endlich ist der Groschen gefallen. Hast du sie schon angerufen?
Noch nicht.
Warum?
Keine Ahnung.
Schiss?
Weiß nicht.
Ruf an, Alter.
Jetzt?
Paul ging in die Küche und wählte. Es klingelte ein paar Mal, dann war Nina dran.
Hallo?
Pauls Stimme klang rau und trocken und dünn und ihre genauso.
Ich wollte dich auch gerade...
Ich weiß nicht, stammelte sie. Während Nina einen vernünftigen Satz suchte, schien sie ganz nah und vertraut. Paul presste das Handy ans Ohr. 2 Minuten später ging er los.
Wir können uns rübersetzen in Wohnzimmer, sagte Nina, was schon sehr förmlich klang.
Paul fragte, wo lang?
Nina lachte.
Paul ballte ganz kurz die Faust. Kaum hatten sie sich gesetzt, sprang Nina wieder auf, um was zu trinken zu holen. Mit 2 Wassergläsern kam sie zurück. Und um die Förmlichkeit noch persönlich die Hand zu schütteln, bedankte sich Paul artig. Sein Mund war trocken. Er trank.
Ich weiß nicht, wie wir anfangen sollen.
Nina zupfte an einer Haarsträhne, ihre Wangen glühten. Sie nahm ebenfalls einen Schluck aus dem Glas, gab sich dann aber einen Ruck. Wobei sie mit den flachen Händen auf ihre Oberschenkel schlug.
Hör zu, Paul.
Warte, lass mich anfangen. Ich will...
Jetzt war er dran.
Er stand auf und setzte sich wieder. Atmete ein und wieder aus und rieb die Handflächen an seiner Hose ab. Er schloss die Augen und sagte, ich mag dich. Dann setzte er an, dieses Mögen zu beschreiben, was ihm weiß Gott nicht leicht fiel. Er saß da, erklärte, stotterte, fuhr sich mit den Händen übers Gesicht und trank, bis das Glas leer war. 10 Minuten lang quälte er sich was ab. Und in dieser Zeit gestand er Nina seine Liebe. Er glaubte, erkannt zu haben, was das Problem war. Es war nicht, dass ihr Gefühl füreinander, zumindest sein Gefühl für sie, nicht stimmte oder ausreichte. Es war der Alltag und ganz speziell seine Unfähigkeit zur Kommunikation. Dass er sich ausgeruht hatte, zu bequem gewesen war und nicht um das Besondere gekämpft hatte, das sie einmal verbunden hatte. Das Besondere, das waren diese kurzen Momente zwischen ihnen. Beobachtungen, kleine, gewöhnliche Dinge, die erst dadurch besonders wurden, dass sie sie zusammen erlebt, geteilt und sich dabei gegenseitig ergänzt hatten. Zum ersten Mal in die Philharmonie gehen, und mit einem Strohhalm Dirigent spielen. Sich beim Gehen streiten und dabei gegen einen Laternenpfahl laufen. gegen den Laternenpfahl treten, aber nicht den Pfahl treffen, sondern die Lichtanlage eines nagelneuen Kinderfahrrades und gemeinsam stiften gehen. Im schicken Edel-Bioladen einkaufen, an der Kasse bezahlen und erst dann erstaunt feststellen, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum längst überschritten war. Sie hatten sich viel gezofft, aber sie hatten auch viel gelacht. Paul gestand, dass er auch mal diese süßen, ekligen Blasen-Kaugummis gekauft hatte, ein Selbstversuch in der verzweifelten Hoffnung, Nina dadurch besser zu verstehen. Aber Nina mit all ihren Macken, Eigenheiten und ihrem irrationalen Verhalten war nicht zu verstehen, nicht mit Kaugummis, nicht mit Denkanstrengungen und auch nicht mit Atemübungen, die Paul vorm Ausflippen bewahren sollten. Wer hörte denn heute noch Kassetten? Wer konnte einem die Freundschaft kündigen, nur weil man sich über Rio-Reisen lustig machte? Wer konnte in einem Satz das exakte Gegenteil dessen behaupten, was im Satz zuvor gesagt worden war, und darauf bestehen, dass da kein Widerspruch war? Wer liebte nichts mehr, als mit einem Grashalm hinterm Ohr gekitzelt, auf die Schulter geküsst, über die Brust gestreichelt und ausgerechnet bei Nena, beim Goldenen Reiter oder anderem NDW-Zeug geliebt zu werden? Er hatte ihr mal zum Geburtstag Haarspangen gekauft, sie ihr dann aber doch nicht geschenkt. Lieber hatte er gar nichts geschenkt, weil er befürchtete, dass diese Haarspangen der ultimative Beweis für sein Unvermögen waren, sich in sie hineinzuversetzen. Er hatte sie die ganze Zeit bei sich gehabt. Nina war stinkig und er hatte krampfhaft überlegt, ob er sich mal von irgendwem gehört hatte, der seiner Freundin Haarspangen schenkte. Aber erst, als er bei Erkan angerufen hatte und er nur meinte, lad sie doch gleich zu McDonald's ein, war die Sache vom Tisch. Nina saß ganz still da. Sie musste sich überrannt fühlen. So hatte sie Paul niemals zuvor reden gehört. Es war, als wollte er rückwirkend etwas wiedergutmachen. Paul dachte, dass es eigentlich ganz gut lief, dass sie ihre Beziehung vielleicht auf eine andere Ebene würden heben können. Jetzt könnte das gehen, das spürte er. Paul sprach weiter und bemerkte nebenbei einen Plattenstapel, der auf dem Wohnzimmertisch lag. »Hey, die kenne ich«, sagte er, schob die oberste Platte zur Seite und sah auf das Cover der darunterliegenden. Die kannte er auch. Plötzlich riss der Film. Er hob den ganzen Stapel hoch und blätterte ihn durch. Er kannte jede Platte, weil sie ihm gehörten. Es waren seine Platten, die er ihr geschenkt hatte. Und sofort war ihm klar, dass sie nur deshalb dort lagen, weil Nina sie ihm zurückgeben wollte. Paul stand auf, riss eine Platte nach der anderen aus der Hülle, warf sie auf den Boden und zerriss die Cover. Nina schwieg. Erst als sich Paul beruhigt hatte und sie anstarrte, sagte sie, »Es tut mir leid.« Und sie begann zu weinen. Es war ein furchtbares, schmerzhaftes Weinen. Sie griff nach Paul und wollte ihn halten, aber er stieß sie zurück. »Ich muss gehen«, sagte er. »Ich will raus.« Sie sagte nichts. »Deine Sachen, die noch bei mir sind, bringe ich dir vorbei. Tut mir leid, dass die Polizei gestern da war. Warte!« »Erkan geht's besser.« »Gut, dass er beim Arzt war.« Paul ging zur Tür, zog sie auf und drehte sich nochmal um. »Nina?« Er musste sich konzentrieren, denn die Stimme drohte ihm wegzubrechen. »Wie kannst du dir eigentlich so sicher sein?« »Ich hab mich verliebt«,